Nachdem Bauer Flint aus dem Mitteltal gestorben war, blieb seine Witwe auf dem Hof wohnen. Ihr Sohn fuhr zur See und ihre Tochter hatte einen Kaufmann aus Walmünde geheiratet, sodass sie allein auf dem Eichenhof lebte. Die Leute erzählten sich, sie sei im Ausland, wo sie herkam, irgendwie eine große Persönlichkeit gewesen, und tatsächlich kam der Magier Ogeon sie gelegentlich auf dem Eichenhof besuchen. Doch das hatte nicht viel zu besagen, denn Ogeon besuchte alle möglichen obskuren Existenzen. Sie hatte einen fremdländischen Namen, aber Flint hatte sie Goha genannt, so nennt man auf Gond eine kleine weiße Webspinne. Der Name passte recht gut zu ihr, denn sie war weißhäutig und klein und verstand sich gut auf das Spinnen von Ziegen- und Schafwolle. Nun also, als Flints Witwe, war Goha die Herrin über eine Herde Schafe und das zugehörige Weideland, vier Felder, einen Pfirsichgarten, zwei Pächterhäuser, das steinerne alte Bauernhaus unter den Eichen und den Familienfriedhof hinter dem Hügel, wo Flint lag, Erde in seiner Erde. »Ich habe lange in der Nähe von Grabsteinen gelebt«, sagte sie zu ihrer Tochter. »Ach Mutter, zieh doch zu uns in die Stadt«, sagte Apfel. Aber die Witwe wollte ihr Alleinleben nicht aufgeben. »Vielleicht später, wenn Kinder da sind und du Hilfe brauchst«, sagte sie und blickte ihre grauäugige Tochter mit Wohlgefallen an. »Aber jetzt noch nicht. Du brauchst mich nicht und mir gefällt es hier.« Als Apfel sich auf den Heimweg zu ihrem jungen Ehemann gemacht hatte, schloss die Witwe die Tür und stand eine Weile versonnen auf dem Steinboden der Bauernküche. Der Abend dämmerte, doch sie zündete die Lampe nicht an. Sie sah ihren Mann vor sich, wie er immer die Lampe angezündet hatte, die Hände, den Funken, das konzentrierte, dunkle Gesicht im aufscheinenden Licht. Das Haus war still. »Ich habe einst allein in einem stillen Haus gelebt«, dachte sie. »Das werde ich wieder tun.« Sie zündete die Lampe an. In den ersten heißen Tagen kam ihre alte Freundin Lerche an einem Spätnachmittag auf der staubigen Feldstraße aus dem Dorf herbeigeeilt. »Goha«, sagte sie, als sie die Freundin im Bohnenbeet jäten sah, »Goha, es ist etwas Schlimmes passiert, etwas sehr Schlimmes. Kannst du mitkommen?« »Ja«, sagte die Witwe, »was ist denn so schlimm?« Lerche musste sich kurz verschnaufen. Sie war eine einfache, füllige Frau mittleren Alters, deren Name nicht mehr zu ihrem Körper passte. Aber früher war sie einmal ein schmächtiges, hübsches Mädchen gewesen und sie hatte sich mit Goha angefreundet, ohne sich um die anderen im Dorf zu scheren und um ihr Getuschel über die bleichgesichtige, kargische Hexe, die Flint sich ins Haus geholt hatte. Seitdem waren sie Freundinnen geblieben. »Ein verbranntes Kind«, sagte sie. »Wem gehört es?« »Landstreichern.« Goha machte die Haustür zu, dann gingen sie los und Lerche erzählte. Sie war außer Atem und schwitzte. Winzige Samen der vollen Gräser, die am Wegrand wuchsen, klebten ihr auf Backen und Stirn und beim Reden wischte sie sich ständig übers Gesicht. »Sie haben den ganzen Monat auf den Flusswiesen gelagert. Ein Mann, angeblich Kesselflicker, aber in Wirklichkeit ein Dieb, mit einer Frau dabei. Dazu noch ein zweiter Mann, jünger, der die meiste Zeit mit ihnen herumlungert. Arbeitsscheu, einer wie der andere. Stehlen und betteln und lassen die Frau anschaffen. Bauernjungen von weiter unten am Fluss haben Sachen von ihren Höfen angebracht, damit sie es mit ihr treiben können. Du weißt ja, wie das heute läuft. Dazu Banden auf den Straßen, die gucken, wo bei Bauern was zu holen ist. An deiner Stelle würde ich dieser Tage meine Tür abschließen. Dieser eine jedenfalls, der Jüngere, kommt ins Dorf. Und ich war gerade draußen vorm Haus und er sagt, dem Kind geht's nicht gut. Ich hatte bei denen kaum je was gesehen von einem Kind, so ein kleines Frettchen und immer so rasch davongehuscht, dass ich mir gar nicht sicher war, ob es das wirklich gab. Ich sag, nicht gut, hat es Fieber? Und der Bursche sagt, sie hat sich beim Feuermachen verletzt. Und bevor ich so weit war, mitzukommen, hatte er sich schon aus dem Staub gemacht. Weg war er. Und als ich dann hin bin zum Fluss, waren die anderen zwei auch weg. Getürmt, niemand mehr da, mitsamt ihrem ganzen Plunder. Nur ihr Lagerfeuer hat noch geschwelt. Und direkt daneben, halb drin, auf dem Boden...« Lerche blieb einen Moment wortlos stehen, den Blick starr geradeaus gerichtet, nicht auf Goha. »Sie hatten nicht mal eine Decke über sie getan«, sagte sie schließlich. Sie ging weiter. »Sie war ins Feuer gestoßen worden, als es noch gebrannt hat«, sagte sie. Sie schluckte und wischte wieder Samen weg, die ihr im heißen Gesicht klebten. Hätte sein können, dass sie reingefallen war, aber wenn sie bei Sinn gewesen wäre, hätte sie versucht, sich zu retten. Nein, die haben sie geschlagen, bis sie dachten, sie wäre tot, denke ich mal. Und damit man nicht sieht, was sie mit ihr gemacht hatten, haben sie... Sie blieb wieder stehen, ging wieder weiter. Vielleicht war er es gar nicht selber. Vielleicht hat er sie rausgezogen. Immerhin ist er Hilfe holen gekommen. Muss der Vater gewesen sein. Ich weiß es nicht. Ist auch egal. Wer weiß das schon? Wen kümmert das schon? Wer kümmert sich jetzt um das Kind? Warum machen Menschen sowas? Guha fragte leise. Wird sie es überleben? Kann sein, sagte Lerche. Kann sein, dass sie überlebt. Als sie kurz vor dem Dorf waren, sagte sie, »Ich weiß nicht, warum ich zu dir kommen musste. Eppich ist bei ihr. Es gibt nichts zu tun.« »Ich könnte nach Valmünde gehen, zu Buche.« »Er könnte nichts tun. Es ist zu schlimm. Ich habe sie warm eingepackt. Eppich hat ihr einen Trank und einen Schlafzauber verabreicht. Ich habe sie mit zu mir genommen. Sie muss 6 oder 7 sein, aber sie wiegt kaum so viel wie eine 2-Jährige. Sie ist beim Tragen gar nicht richtig wach geworden, aber sie macht so Schnapptöne. Ich weiß, du kannst gar nichts tun, aber ich wollte dich da haben.« »Ich komme gern«, sagte Guha. Doch bevor sie in Lerches Haus traten, schloss sie die Augen und hielt einen Moment angstvoll die Luft an. Lerches Kinder waren nach draußen geschickt worden und das Haus war still. Das Kind lag bewusstlos auf Lerches Bett. Die Dorfhexe Eppich hatte eine Heilsalbe aus Zaubernuss und Ziest auf die kleineren Verbrennungen gestrichen, aber die rechte Gesichts- und Kopfhälfte und die rechte Hand, die bis auf die Knochen verkohlt waren, hatte sie nicht angerührt. Sie hatte die Rune Pirr über das Bett gezeichnet und es dabei belassen. »Kannst du etwas tun?« fragte Lerche im Flüsterton. Guha besah sich das verbrannte Kind. Ihre Hände regten sich nicht. Sie schüttelte den Kopf. »Du hast doch heilen gelernt da oben auf dem Berg, oder?« Schmerz, Scham und Wut sprachen aus Lerche, flehten um Linderung. »Nicht einmal Ogion könnte das heilen«, sagte die Witwe. Lerche biss sich auf die Lippe, wandte sich ab und weinte. Guha nahm sie in den Arm, strich ihr über die grauen Haare. Sie hielten sich umschlungen. Die Hexe Eppich kam aus der Küche und blickte finster, als sie Guha sah. Obwohl die Witwe in keiner Weise zauberisch tätig war, hieß es von ihr, sie habe in ihrer ersten Zeit auf Gond als Mündel des Magiers in Re'albi gelebt und sie kenne den Erzmagier von Rog und verfüge zweifellos über unheimliche fremdländische Kräfte. Eifersüchtig auf ihr Vorrecht bedacht, trat die Hexe ans Bett, häufte dort geschäftig etwas in einer flachen Schüssel auf und steckte es an. Es qualmte und stank, während sie immer wieder einen Heilzauber vor sich hin murmelte. Der beißende Kräuterrauch brachte das verbrannte Kind zum Husten, und mit Zucken und Schaudern erwachte es halb. Es fing an, scharfe, kurze, raue Schnappgeräusche zu machen. Sein eines Auge schien Guha anzublicken. Guha trat vor und nahm die linke Hand des Kindes. Sie redete in ihrer eigenen Sprache. »Ich habe ihnen gedient und ich habe sie verlassen«, sagte sie. »Ich werde nicht dulden, dass sie dich kriegen.« Das Kind starrte auf sie oder ins Nichts. Es versuchte zu atmen, versuchte es wieder.